Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Wir starten heute mal ein bisschen anders in den FIFA Pitch Podcast, denn wir haben was zu feiern, Pit. Wir machen, nimm erstmal ein Fläschchen auf, ne? Zur 100. Folge. Möchtest du denn auch ein Gläschen haben?
Nee, ich möchte kein Gläschen haben, weil ich tatsächlich im Januar keinen Tropfen Alkohol trinke. Seit gut und gerne 25 Jahren halte ich meine Trockenzeit ein im Januar. Habe ich von dem damaligen BVB-Manager Michael Mayer übernommen, der sagt, nochmal richtig die Kante geben in der Neujahrsnacht und dann 6 Wochen keinen Tropfen, um sich selbst zu beweisen, dass man nicht abhängig geworden ist. Und das fand ich so lustig damals, das habe ich dann seit den 90er Jahren dann so übernommen und es funktioniert. Deswegen, ich gucke dir gerne zu, wie du dich besäufst.
Dann trinke ich mir eins hier, beziehungsweise stoße ich mal auf uns an, weil das muss ja einfach sein. Ne?
Das geht läuft ja nicht. Bei dir, es läuft bei dir.
Natürlich, wie ein Länderspiel, sagt man doch so. Ne? Und dann stoße ich auch mit mir selber an. Und dann trinke ich aber, während du redest, gleich, damit der Flow der Sendung dann auch so ist, wie ihr den auch sonst kennt.
Soll ich lieber ein bisschen schweigen?
Nö, alles gut. Du darfst gleich widersprechen. Ich weiß ja, am Anfang lege ich ein bisschen los und dann mache ich Pause. Dann spiele ich dir den Ball zu und sag, komm, mach doch, was du willst.
Mach doch, was du willst, aber mach es.
So sieht's aus. Nein, also wir werden ja auch zur 100. Folge mit einem wirklich tollen Spieltag belohnt. Nach 2 Wochen Pause, dafür entschied ich der 21. Spieltag, oder? Gleich 2 Spitzenspiele?
Absolut. Ich gucke vor allem auf Bayern gegen Leipzig. Warum gucke ich auf Bayern gegen Leipzig? Weil das natürlich auch ein großes Thema im Doppelpass am Sonntag sein wird, ist ja klar. Wenn die Bayern so marschieren, wie man es gewohnt ist, die Leipziger müssen ja noch ein bisschen was aufholen, ja. Aber es ist einfach ein Spitzenspiel und da will man schon drüber reden.
Hast den Doppelpass schon erwähnt, da kriegt ihr dann Sonntagmorgen aber wieder Feuer, ne? Auf Twitter, wenn ihr die ganze Sendung quasi nur über Bayern sprechen und dann auch noch über Leipzig. Oh Gott, der Lieblingsverein aller Twitterer.
Tja, so ist das eben, ne? Ein bisschen müssen wir auf die Reichweite gucken. Bei Bayern München ist halt der schöne Zustand. Die eine Hälfte der Republik liebt diesen Verein, die andere Hälfte hasst ihn, aber beide Seiten wollen drüber reden und mitverfolgen, wenn wir darüber diskutieren. Es wird aber nicht die ganze Sendung sein, um Gottes Willen. Wir wollen auch über den FC Augsburg sprechen. Wir haben Stefan Reuter zu Gast.
Der ja auch mal eine Bayern-Vergangenheit hat. Ist schon ein bisschen länger her.
Aber auch eine Nürnberger Vergangenheit, wie die Eltern unter uns hier
das wissen. Das ist richtig. Damals diese junge Nürnberger Mannschaft, als wir beiden auch noch blutjung waren.
Ja, und noch richtig Fußball so lief, dass die Bayern ein Spiel verloren haben.
Das gab's früher. Das kam sogar öfter mal vor. Die wurden auch tatsächlich
Bayern wurde nicht Meister.
Richtig. Ja, da gab's immer so Störenfriede aus Bremen zum Beispiel. Oh Gott, das ist ja lange her.
Lange, lange her.
Bleiben wir in der Aktualität. Leipzig ja eigentlich auch mal eine Mannschaft, die auserkoren war, die Bayern dann irgendwann mal zu ärgern. Können sie es denn vielleicht an diesem Spieltag mal schaffen? Die sind ja jetzt wieder ein bisschen im Aufwind. 3 Siege in Folge. Okay, Mainz, Stuttgart, Wolfsburg. Ist jetzt nicht der Gradmesser, aber immerhin. Und André Silva, der trifft auch wieder. 5 Tore in den letzten 6 Spielen.
Also Domenico Tedesco als neuer Trainer tut der Mannschaft offenbar wirklich gut. Er hat irgendwelche Guchte gelöst, sodass alle wieder enthemmt laufen. Irgendwas ist da auch taktisch passiert. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das dem Tedesco nicht direkt zugetraut. Einfach aus dem Grund, ich kenne ihn aus seiner Schalker-Zeit und das war Fußball zum Abgewöhnen. In Leipzig hat er die Kurve gekratzt, die letzten 3 Spiele in der Bundesliga gewonnen. Das ist ja schon mal ein Statement. Man ist jetzt wieder dran an den Champions-League-Plätzen auf Platz 6 mit 31 Punkten. Das heißt, wenn sie tatsächlich Bayern München schlagen würden, was ich jetzt nicht vermute, dass es passiert, ja. Allenfalls sind unentschieden. Aber ich schätze mal, das ist schon ein Statement, dass man die Freiburger und die Unioner einholen möchte. Also mit Leipzig ist wieder zu rechnen, ja.
Die Leipziger selber sagen ja, auf Tedesco angesprochen, ja, das ist auch so ein bisschen dieser Weg wieder hin zum Ballbesitzfußball. Da können sie mehr anfangen mit, da brauchen sie nicht so viel Rennen, da haben sie dann auch Zeit, sich ein bisschen kompakter zu positionieren und dann eben selber zu agieren. Das wird gegen die Bayern aber nicht möglich sein.
Ja, auf Schalke hat er etwas anders spielen lassen. Da war ja die Floskel von ihm, gegen den Ball zu spielen. Das heißt, sehr auf Fehlervermeidung. Das ist das, was du mit Kompaktheit meinst. Mhm. Weniger Ballbesitz. So. Und anders als auf Schalke hat er bei RB natürlich für diese Spielweise Typen in der Mannschaft, die das Spiel überbrücken können, die etwas ja spektakulärer auch agieren können. So, jetzt gehen wir mal auf das Bayern-Spiel. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Die Bayern werden natürlich sich nicht hinten reinstellen, sondern die werden das Spiel machen. Und wenn er diese Kompaktheit dann organisiert bekommt gegen die Müllers und Lewandowskis und Kimmichs, ja. Goretzka fehlt ja noch. Dann ist RB Leipzig schon in der Lage, Nadelstiche zu setzen. Ja, die Frage ist, wie kompakt stehen sie aber hinten tatsächlich, wenn die Bayern 90 Minuten lang, sagen wir von den 90 Minuten lang, 75 Minuten lang dann einen Druck ausüben. Mhm. Also da bin ich schon gespannt, wie dicht dann die Abwehrreihen so sind. Wenn das gelingt, ein, zwei Tore traut man diesen Leipzigern ja immer zu. Wie gesagt, ich halte ein Unentschieden nicht für ausgeschlossen und das wäre ja schon mal ein schöner Erfolg für RB.
Es gab ja mal in den letzten 115 Bundesligaspielen der Bayern zwei Spiele, wo sie nicht getroffen haben. Gegen Leipzig, zweimal 0-0. Das wäre aber schade für Samstag 18:30.
Also ich glaube, den Leipziger wäre es ziemlich egal, ob das schade für den Zuschauer wäre. Wenn sie auf diesem Weg einen Punkt mitnehmen könnten, dann glaube ich, werden die auch ein Gläschen öffnen auf der Fahrt zurück zum eigenen Städtchen.
Jetzt gab es ja unter der Woche bei den Bayern, nö, Knatsch nicht, würde ich nicht sagen, auch wenn die Kollegen von der Sportbild versucht haben, da so ein bisschen Knatsch vielleicht zu provozieren. Thomas Müller, mit dem hat noch keiner über eine Vertragsverlängerung gesprochen. Er hat selbst gesagt, naja, dann muss ich mal gucken, was denn wird ab 2023. Glaubst du, das gibt ein Szenario, wo die jetzt mit dem nicht verlängern?
Also Knatsch gibt es tatsächlich beim FC Bayern, das dürfen wir nicht vergessen, und zwar um Niklas Süle. Das ist nicht schön, wie das da gelaufen ist, sein Abschied aus der Abwehr vom Verein. Und bei Thomas Müller ist jetzt Buhlen um den neuen Vertrag. Das gehört mit zum Pokerspiel dazu, dass er einen Hinweis gibt, mit mir hat noch keiner gesprochen. Niemand im Verein denkt ernsthaft daran, ihn gehen zu lassen, schon gar nicht auf die Insel. Da gibt es ganz klare Prämissen, ihn zu halten. Aber natürlich will er den Preis dafür bekommen. Und deswegen wartet man mal so ein bisschen ab, und zwar beidseitig, was da passiert. Und also ich würde das auch nicht ganz so ernst nehmen bei Thomas Müller. Also das dafür ist er dann noch zu jung, wirklich zu gehen. Ja, vielleicht macht er mal am Karriereende ein, zwei Jahre zum Abtrainieren irgendwo, aber jetzt geht's um den neuen Vertrag. Einige andere haben schon verlängert, er noch nicht. Und das war ein Fingerzeig. Und ich denke mal, dass die Bayern da schon die Witterung aufgenommen haben. Aber da wartet man ein bisschen ab, auch um sich eine gute Verhandlungsposition zu bringen.
Hat ja auch gesagt, bis 2025 will er auf jeden Fall noch auf Top-Niveau spielen, Titel gewinnen. Da wäre jetzt Newcastle vielleicht auch nicht unbedingt die richtige Adresse, obwohl die natürlich Geld haben zum Aufstocken.
Was will man denn in Newcastle? Ja? Die haben viel Geld, aber da, wo viel Geld ist, machst du auch viel Unfug. Du willst, wenn sag mal, in einer guten Mannschaft spielen, weil ich schätze Thomas Müller jetzt so ein, dass er auch nicht drei Steaks pro Tag essen möchte. Sondern er möchte dann wirklich schönen Fußball haben, wo er eine gute Position hat. Und das wird noch viel Unruhe rund um Newcastle geben. Da hast du viel mehr Ärger, als du wirklich gewinnen kannst. Also dann geht man für ein Jahr hin wirklich nur, um Kohle zu verdienen. Und seien wir ehrlich, halten wir Thomas Müller für einen Söldner. Also ich zumindest nicht. Der hätte in seiner Karriere schon viel früher und viel häufiger dann irgendwo hinwechseln können, wo er besser bezahlt wird als beim FC Bayern. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Er wird gut bezahlt beim FC Bayern.
Das mal eben. Wahrscheinlich auch besser als Max Kruse, ganz egal, wo der hingeht.
Also bei mir würde ein Weltbild wackeln, wenn plötzlich Thomas Müller die monetäre Seite seines Berufs entdecken würde. Ich glaube, er ist gut versorgt. Ich glaube, er kann auch gut pokern. Hat ja auch schon mal damit gehadert, ob er beim FC Bayern bleiben soll, weil der Trainer jetzt nun wirklich nicht sein Freund war. Wir erinnern uns an Niko Kovac. Die Situation ist ja jetzt eine andere. Er spielt regelmäßig, ist zurück in der Nationalmannschaft. Also ich mag mir das nicht vorstellen. Ich halte das jetzt für Teil 1 eines Pokerspiels.
Also warten wir mal ab. Aber du hast Süle, die Personalie, angesprochen. Karl Rummenigge hat ja auch gesagt, naja, der hat sich hier sowieso nicht durchgesetzt, ist eher ein Mitläufer. So hat er es jetzt nicht wörtlich gesagt, aber das schwang da doch im Subtext ziemlich mit. Wie bewertest du Süles Zeit bei Bayern?
Das Problem beim FC Bayern ist, und da muss sich schon der Rummenigge selbst an die Nase packen, er ist ja dafür zuständig gewesen, dass es einen festen Abwehrchef gibt. Aber das war ja alles schwammig. Mal spielte Boateng, mal sollte Pavard ersetzen, Hernandez kam verletzt von auswärts. Hummels darf man nicht vergessen, hat zeitweise auch da gespielt. Dann kam Süle. Also so eine richtig klare Strategie, was das Abwehrzentrum betrifft, kann ich nicht erkennen. Auch Upamecano ist für mich jetzt nicht der überragende Abwehrchef. Dafür sind da noch zu viele Bolzen drinnen in seiner Spielweise. Also wenn er zu diesem Statement kommt, hat er auch ziemlich viel selbst verbockt. Mhm. Das muss man jetzt hier mal so feststellen. Zur Person Süle. Neben ihm sind Leute immer ausgefallen, aber er hat ziemlich lange und ziemlich oft in der Innenverteidigung gespielt. Also wenn man jetzt mal die Einsätze vergleichen würde, gehört er bestimmt zu den meist eingesetzten Spielern beim FC Bayern in der Abwehr. Also so schlecht kann er seinen Job nicht gemacht haben. Was Rummenigge vielleicht meint, ist überragende Spiele ganz allein gewonnen, aber ich weiß nicht, ob die Spielweise darauf heutzutage ausgelegt ist, ja. Aber der ist schon zu ziemlich vielen Einsätzen gekommen und definitiv hat er eine bessere Wertschätzung verdient, als er sie bekommen hat. Und er hat schon registriert, dass man jetzt nicht wirklich um ihn gekämpft hat, aus verschiedenen Gründen. Und dann hat er ihm gesagt, ich gehe und warte diese Verhandlungsrunden erst gar nicht ab. So, Frage ist, wo er hingeht. Das wird noch ganz spannend, wird auch zeitnah zu entscheiden sein. Aber ich glaube nicht, dass das Momentum jetzt da ist, dass der FC Bayern mit dem Finger auf den Spieler zeigt. Also Süle hat sich ja nicht zu Schulde kommen lassen.
Ja, weil die Bayern ja auch doch durchaus ja auch schon mal auf Spieler schlecht reagieren, wenn die dann ihre Angebote nicht annehmen. Da kommt ja dann gerne mal so ein etwas beleidigter Unterton in den Äußerungen raus.
Ja, komisch, ne? Bei Toni Kroos war das so, bei David Alaba und jetzt Niklas Süle, wenn man natürlich überzeugt ist, dass man das Zentrum des internationalen Fußballgeschehens ist und man selbst nur alles richtig und gut macht, dann kann man durchaus sauer werden, wenn jemand sagt, na, draußen ist auch schön. Und das ist jetzt bei Niklas Süle passiert. Er wollte nicht warten, er wollte nicht pokern. Ich finde, das ist auch ein Anzeichen von Ehrlichkeit, dass er sagt, nein, dann trennen sich unsere Wege, ich kann hier ablösefrei gehen. Das heißt, er wird beim neuen Verein auch ein schönes Handgeld bekommen, die sogenannte Signing-Fee. So, dann darf der FC Bayern gucken, wie man ihn ersetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Upamecano nicht die Lösung alleine sein wird. Da muss schon jemand hin, der abräumt. Ja, und ob es Christensen ist oder wer auch immer, das schauen wir mal. Aber da ist Handlungsbedarf beim FC Bayern, weil die Achse muss stehen. Die Achse beginnt hinten bei Neuer, verlängert. Averschef, Upamecano vielleicht ein bisschen, aber eigentlich noch offen. Mittelfeld mit Kimmich, Goretzka und weiter vorne schon den Müller und ganz, ganz vorne dann Lewandowski. Mhm. Das Abwehrzentrum ist das, ist wirklich eine Schlüsselfrage, wie es mit dem FC Bayern in den nächsten 3 Jahren weitergeht. Da braucht man eine Lösung. Meine These, Upamecano wird's nicht schaffen, dort Abwehrchef zu sein, so wie man sich das vorstellt, dass einer dann die Reihen zusammenhält. Er wird immer Beiwerk sein, und das meine ich sehr positiv, das ist ja schon mal viel wert, aber du brauchst einen vom Kaliber Kimmich da hinten drin. Das hat Liverpool damals mit Van Dijk geschafft, der hat unfassbar viel Geld gekostet, ich glaube über 80 Millionen Euro, wenn ich mich richtig erinnere, ja, aber der war dann der entscheidende Punkt, warum Liverpool von einer guten Mannschaft zu einer sehr guten und schließlich zu einer Weltklasse-Mannschaft gereift ist. Der hat nämlich nicht nur hinten Autorität ausgestrahlt und die Reihen sortiert, der macht vorne auch noch Tore. Das ist bei Standardsituationen sehr, sehr gefährlich. Einen solchen Abwehrspieler hat der FC Bayern nicht. Wenn also Rummenigge sagt, Süle hat diese Rolle wie Van Dijk nicht eingenommen, ja, dann frage ich mich, warum er den dann geholt hat. Ne? Weil, ja, dass er gewisse Stärken hat, wusste man. Dass er nicht alle Stärken hat, wusste man auch. Und dafür ist ja nun so ein Kaderplaner zuständig oder eher damit verantwortlich als Vorstandsvorsitzender.
Aber es hat ja auch jemand zum Beispiel Sabitzer geholt, der jetzt ja nun wirklich komplett an der Musik vorbeiläuft, auch wenn er jetzt zwischendurch mal spielen durfte auf einer Position, die ihm jetzt nicht liegt. Aber so insgesamt, die Personalie erschließt sich einem auch nicht. Passt jetzt natürlich gerade über den zu sprechen, weil ja das Leipzig-Spiel jetzt ansteht. Aber der wäre in Leipzig auch persönlich wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen als jetzt in München.
So, das ist eben das Los, wenn du zum FC Bayern gehst. Du bist in der Provinz, so wie es die Münchner dann halt sehen, vielleicht der König. Und dann kommst du halt zu einem solchen Verein wie dem FC Bayern, wo es von deiner Sorte halt eine ganze Menge gibt. Und dann bist du plötzlich ein Mitläufer. Nicht mehr Kapitän, sondern Mitläufer. Der FC Bayern wird das gewusst haben. Die brauchten jemanden, um den Kader aufzufüllen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sabitzer das selbst nicht gewusst hat. Da hat der Name auch gezogen und wahrscheinlich auch die Millionenofferte, die man ihm gemacht hat. So, also mein Mitleid hält sich da in Grenzen, ganz ehrlich, weil er wird ja gut dafür entschädigt, dass er dann von draußen direkt in der ersten Reihe sitzt, um sich das Spiel des FC Bayern anzugucken.
Immerhin darf er draußen sitzen und muss nicht auf der Tribüne sitzen. Das gab es auch mal in München vor ungefähr 30 Jahren. Ein Spieler, der auf der Tribüne saß, aber trotzdem fürstliches Gehalt kriegte. Und
sein Handicap beim Golfspielen dann richtig, wahnsinnig verbessert hat.
Richtig, immerhin. Nützt vielleicht auch was. Aber Kimmich, Goretzka, Tolisso und Musiala alle vor Sabitzer und Paul Wanner möglicherweise auch bald.
Das wird man sehen. Ich kann den Jungen noch nicht einschätzen. Ich weiß von meinem Chefreporter Kerry Hau, dass der unfassbares Talent hat, dass die Leute, die mit ihm täglich arbeiten, begeistert sind. Arbeitseinstellung, Talent, Willen. Aber wie das immer so ist bei den Teenagern, irgendwann kommen die Flausen, irgendwann kommen die Grenzen. Wir erinnern uns an Mukoko vom BVB. Ne, da dachte man auch schon, dass er dieses Jahr Torschützenkönig wird. Nein, dachte man nicht, aber so war zumindest der Hype von ihm zu erklären. Und dann kommt die Realität. Und ich habe ihn jetzt noch nicht genug spielen gesehen in den unteren Mannschaften. Deswegen mag ich mir kein Urteil anmaßen. Aber wir tun alle gut daran, da mal mit einer gewissen Geduld ranzugehen. Mhm. Also das sagt man immer so schnell, weil wir wollen ja wieder neue Stars haben. Aber dass er durchaus den Gedanken hatte, den Verein zu verlassen, ist bekannt, einfach weil er auch Spielpraxis braucht. Und dann schauen wir mal, ob der FC Bayern dann auch ihm diese Spielpraxis gibt. Das Schöne beim FC Bayern ist gleichzeitig das Gefährliche. Das Schöne beim FC Bayern ist, dass man dort in eine gesunde Mannschaft kommt. Das heißt, man ist anders als bei Borussia Dortmund, Jude Bellingham mit seinen 18, 19 Jahren nicht sofort Leistungsträger und damit unter Druck gesetzt. Sondern beim FC Bayern kannst du reifen. Weil die Mannschaft aber so gerüstet ist, weil sie so gestanden ist, ergeben sich manchmal weniger Möglichkeiten, dort auch eine Lücke zu finden, um zu spielen. Also das wird eine harte Zeit für Werner und man wird auch gespannt sein, ob er damit klarkommt, eine Zeit vielleicht nur in der zweiten Mannschaft zu spielen. Das gehört mit dazu. Deswegen sind sie hier beim FC Bayern auch sehr traurig gewesen, dass die zweite Mannschaft von der dritten Liga in die Regionalliga abgestiegen ist, weil in der dritten Liga wird schon besser Fußball gespielt und man kann das diesen Spielern aus der Reserve besser verkaufen, wenn man sagt, gut, spielst immerhin dritte Liga, ja, und nicht im Amateurlager. So, das sind so Dinge, da muss man mal schauen. Aber man würde ihm diesen Vertrag nicht anbieten, wenn er nicht wirklich was drauf hätte und er ist ein Eigengewächs und man sieht in ihm vielleicht den neuen Thomas Müller. Also das passt schon. Also wechseln kannst du immer noch weg vom FC Bayern, aber zurückkehren, das ist der größere Schritt.
Lass uns den Sprung zum zweiten Spitzenspiel am Wochenende machen. Am Sonntag 15:30 Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Und da sehen wir ja möglicherweise Mukoko, aber eben auch jemanden, der in diese Alterskategorie der Musialas, der Wanners gehört. Gut, ein bisschen älter ist er schon, der Leverkusener Florian Wirtz.
Tja, guter Spieler, ne? Also ich höre ja nur, wie die Spielerberater sein Elternhaus belagern, um ihn unter Vertrag zu nehmen, aber man sagt, es gibt keinen Grund, jetzt sich mit den Spielerberatern zu treffen, weil wir haben einen Vertrag und fühlen uns wohl. Ja, natürlich wird er einen Spielerberater dann nehmen, weil irgendwann wird der nächste Schritt kommen. Aber er ist schlau genug und das ist das, was ich wirklich aus allen Ecken höre, dass er sagt, Leverkusen ist das perfekte Feld, um sich zu entwickeln. Da sind wir wieder bei Spielpraxis sammeln. Ja. Wenn da mal eine Formkrise kommt, dann ist das in Leverkusen nicht direkt eine Katastrophe. Weil du hast Rudi Völler da, Simon Rolf ist da, sehr vernünftige Menschen, nicht den absoluten Leistungsdruck wie in anderen Vereinen, das ist ja das, was Leverkusen immer anhängt, also das ist schon ein Talentschuppen dann da und so. Und ich sehe das mit ziemlich viel Wohlwollen, wie der Junge sich da entwickelt, dass er seinen Weg macht, das heißt auch mal weg von Leverkusen ist klar, die Frage ist immer, wie lange er da bleibt und wie man hört, bleibt er noch ein bisschen und das ist auch ganz gut und die Leverkusener sind ja dann nochmal auch auf einem guten Weg. Jetzt Platz 3, ja, haben auch schon 5-mal verloren, aber sind halt vor Leipzig und Eintracht Frankfurt und Mönchengladbach, die so die direktesten Konkurrenten um die Champions League-Plätze sind.
Und die Leverkusener haben wie die Dortmunder ein Problem, wenn man so will. Vorne hui, hinten fui. Ja, sie haben schon beide um die 30 Tore kassiert. Leverkusen 32, Dortmund 31, aber dafür ne, schießen sie dann eben auch ordentlich viel. Leverkusen ja rekordverdächtige 49 Tore bisher schon. So viel hatten sie nach 20 Spieltagen in der Bundesliga noch nie in der Geschichte und die Dortmunder mit 52 nur knapp besser. Also das könnte ein schönes Spiel werden.
Ja, wenn du so einen Schlüsselspieler hast, der etwas jünger ist und die Mannschaft vielleicht noch nicht ganz austariert ist, dann kommst du immer dasselbe Problem. Wie viel Offensive traust du dir zu Lasten der Defensive. Und das ist noch nicht in der direkten Balance. Wir haben großartige Spiele Leverkusener gesehen, aber auch schon eben, ne, ich sag das ja, 5 Niederlage, wo du sagst, was ist denn jetzt in diese Truppe da gefahren? So. unterm Strich musst du ja gucken. Und unterm Strich heißt nach 20 Spieltagen Platz 3. Also passiert da gerade richtig Gutes. Das Problem bei Leverkusen war doch in den vergangenen Jahren, das jetzt auf Strecke auch zu halten. Die Rückrunde beginnt ja jetzt erst richtig. Und ich bin gespannt, wenn jetzt die restlichen 14 Spieltage kommen, ob sie diese Form im Schnitt so halten wie in der ersten Hälfte der Saison. Also das wird noch ein schönes Stück Arbeit. Ich erinnere nur immer dran an Vorgänger Bosch, schon zum Meisterschaftskandidaten hochgejubelt und sang- und klanglos in der Rückrunde eingegangen, so dass man sich von ihm trennen musste. Also bei Leverkusen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was das oberste Niveau betrifft, dass da gute Arbeit gemacht wird, steht völlig außer Zweifel, dass immer wieder Talente rauskommen auch. Also Leverkusen hat einfach einen festen Platz da oben im Drittel, aber ob es immer für ganz, ganz oben reicht, das muss man dann mit einem Fragezeichen versehen.
Noch sind es ja auch 8 Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund, wo jetzt ja die Devise ausgegeben wurde, hinten nicht mehr so viel zuzulassen. Das hat der Kollege Zorc jetzt gefordert, so stand es überall zu lesen. Fordern kann man viel. Kann Rose das jetzt auch dann endlich mal umsetzen?
Es gibt ja keinen Sportdirektor, der sagt, oh, hinten machen wir jetzt alles auf und haut drauf die Mütze. Jeder wird sagen, wir müssen hinten stehen. Ne? Das sind ja immer diese Floskeln des Fußballs, dass man sagt, erstmal hinten stehen und dann mutig nach vorne agieren. Ja, das sind ja typische Trainersprüche. Aber es hilft ja manchmal ein Blick in die Statistiken. Ne? 14 Siege, die zweitmeisten der Bundesliga, ja, 5-mal verloren. Wir haben Dortmund oft kritisiert, fahrlässig in der Champions League raus, fahrlässig im DFB-Pokal raus. Aber jetzt Platz 2, und das ist ja das, was sie am Ende der Saison immer haben wollen, ein Platz in der Champions League. Und mit 8 Punkten Vorsprung, 14 Spieltage vor Schluss, kannst du schon sagen, das entwickelt sich zumindest in der Bundesliga in die richtige Richtung, damit du bei den Millionentöpfen dann so bleibst. Das wäre ein schöner Abgang für Michael Zorc, der ja am Ende der Saison aufhört. So, und du kannst jetzt nicht nach hinten mehr großartig fallen, du kannst auch vorne nicht mehr großartig angreifen, weil 6 Punkte sind ja dann auch ein schönes Stück noch hinter Bayern. Ja, da muss schon einiges passieren, um das zu verkürzen. Also für Dortmund ist die Saison okay, wenn es so bliebe. Hauptsache wieder nächstes Jahr Champions League. Das ist ja das, was Aki Watzke immer sagt. Er wird erst unruhig, wenn die Qualifikation zur Champions League in Gefahr kommt. Und das ist in Dortmund nicht passiert. Insofern hat, glaube ich, Marco Rose seine Hausaufgaben gemacht. Er hat sich nur kein Sternchen verdient.
Gucken, wie es dann im Duell gegen die Leverkusener eben ausgeht. Hast gesagt, am Ende der Saison ist Schluss für Zorc, am Ende der Saison ist auch Schluss für Rudi Völler und Schluss ist ja auch für Max Eberl. Jetzt sofort der Rückzug des Gladbach-Managers, der hat ja die fußballfreie Zeit sehr bewegt und das waren ja auch wirklich bewegende Bilder und man kann seinen Entschluss auch komplett nachvollziehen. Ihr habt ja auch im Doppelpass am letzten Wochenende drüber gesprochen. Aber ist das jetzt etwas, was mit der Mannschaft auch was macht? Weil es sollen ja in der Kabine Tränen geflossen sein bei Eberl und auch bei den Spielern. Und die Spieler sollen sich eingeschworen haben, jetzt für Max den Klassenerhalt zu schaffen. Ich meine, es ist traurig, dass sie erst dadurch offensichtlich wachgerüttelt wurden. Aber bringt das jetzt wirklich so einen Wachrüttler?
Also wenn die Mannschaft sich schwören muss, erst durch Max Eberls Abgang wollen sie den Klassenerhalt schaffen, ja, dann wäre das ein Armutszeugnis. Also diese Herleitung glaube ich nicht. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen Folklore. Ja. Max Eberl hat jeden einzelnen Spieler persönlich für Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der ist so lange dabei, jeden einzelnen verbindet ihm eine Geschichte. Wenn der dann plötzlich geht, und zwar unter Umständen, die sehr persönlich sind, dann, ehrlich gesagt, müsste ein Spieler sehr abgezockt sein und kaltblütig, wenn ihm das nicht nahe geht. Also das kann ich schon sehr nachvollziehen. Die Frage ist nicht, was das mit der Mannschaft macht, weil die Mannschaft wird ja hoffentlich für sich spielen und nicht für den Manager. Die Frage ist, was es mit dem Trainer macht. Der Adi Hütter hat Eintracht Frankfurt auch deswegen verlassen, weil Max Eberl so gute Gespräche mit ihm geführt hat. Und wenn der nicht mehr da ist, also seine erste Bezugsperson zum Verein, das ist ja immer dann jemand wie Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach, dann fehlt ja auch plötzlich der größte Befürworter. Und das macht was mit einem Trainer, wenn er plötzlich merkt, jetzt bin ich auf mich alleine gestellt, ich muss jetzt nur noch mit der Mannschaft Argumente sammeln und nicht mehr, dass jemand auch mal sich für mich verwendet, weil er sieht, wie ich mit der Mannschaft arbeite und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also da bin ich schon gespannt, ob die Geduld mit Adi Hütter weiterhin so ausgeprägt ist, wie das zuletzt, als Max Eberl noch da war und wir noch nichts von dieser Geschichte wussten. dargestellt worden ist. Also das ist ziemlich spannend und wir erleben ja auch, wir haben mal kürzlich über Bruno Labbadia gesprochen. Mhm. Seit heute ist eine weitere Personalie auf dem Markt, Roger Schmidt, bekannt von Bayer Leverkusen, hört bei PSV Eindhoven auch. Der wird sehr begehrt sein in der Bundesliga, ja. Und das ist jetzt für Trainer in Anstellung eine schwierige Situation, weil die Alternative ist jetzt wieder erreichbar, also namhafte, gute Alternativen erreichbar. Wenn der Trainermarkt leergefegt ist, dann fühlst du dich auch sicherer. Nein, jetzt sind da zwei 1A-Trainer auf dem Markt mit Bruno Labbadia und Roger Schmidt. Das heißt, Trainer, die in Bedrängnis sind, müssen wachsam sein.
Wobei Schmidt ja erst ab Saisonende dann bei Eindhoven aufhören wird und von daher da aber dann vielleicht eher noch dann dafür sprechen würde, dass Vereine, die überlegen, Schmidt zu verwechseln, dann doch lieber auf den bisherigen setzen. Also vielleicht doch ein bisschen Entspannung dann.
Du bist ja immer in so einer Saison in einem entscheidenden Punkt. Glaubst du, dass ein Trainerwechsel die Wende schafft? Ja. Wenn du im Mittelfeld sicher bist, es geht nicht nach oben, es geht nicht nach unten, dann brauchst du ja nichts zu ändern. Dann kannst du die Saison zu Ende spielen und so machen wie Max Eberl. Dieter Hecking macht die Saison zu Ende und dann holen wir einen neuen. Dann so. Aber wenn du unten drin bist, es geht um die Existenz und du sagst dann, ich habe jetzt alle Mittel ausgeschöpft, der Trainerwechsel ist das Letzte, was ich machen kann. Dann fühlst du plötzlich, kommt da so eine Eigendynamik rein. Und dann ist die Frage, ob ein solcher Trainer von der Qualitätsklasse sagt, jawohl, ich mache jetzt mal den Art Feuerwehrmann. Mhm. Bruno Labbadia hat das gemacht. Wolfsburg ist nachher nicht belohnt worden und hat sich ja dann getrennt wieder gegenseitig da mit Wolfsburg, ja. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, da hängt es ein bisschen von der Qualität des Managements ab und woran sie glauben, dass ein Trainerwechsel was, ob der Trainerwechsel was wirklich bringen kann. Oben von den Mannschaften, die oben sind, die dann vielleicht für den Roger Schmidt eher in Frage kommen, stellt sich das so nicht, ja. Und dann muss sich Roger Schmidt schon überlegen, ob er vielleicht mit seinem jetzigen Arbeitgeber dann redet oder ob er einen sauberen Schnitt macht und so weiter. Also dafür ist die Nachricht jetzt zu frisch. Jetzt spekulieren wir ja darüber. Ich glaube, dass er die Saison zu Ende macht. Dafür wäre die Zeit auch zu gut und zu erfolgreich. Aber er stößt da an Grenzen bei Eindhoven. Deswegen finde ich das total nachvollziehbar, dass er jetzt da einen Schnitt macht. Aber bei ihm glaube ich jetzt, dass er eher an die neue Saison denkt, als jetzt mitten in der Rückrunde die Pferde zu wechseln.
Bei Wolfsburg wurden ja zumindest auf der Trainerposition jetzt in dieser fußballfreien Zeit keine Pferde gewechselt. Florian Kohfeldt darf erstmal weitermachen. Jetzt geht's gegen Greuther Fürth. Schießt denn jetzt Max Kruse die Wolfsburger da unten aus dem Schlamassel wieder aus?
Also wer, wenn nicht Max Kruse, ne? Also Weghorst weg, ja, den hat's ja da weg, weitergezogen auf die Insel. Okay, hat ja auch offenbar nicht die Leistung mehr gebracht, die er vorher gezeigt hat. Und Max Kruse, der hängt sich rein. Jetzt hat er ein bisschen den Makel weg, ein Söldner zu sein, weil also eine Union, diese ganze Folklore dort in Berlin zu verlassen, schon nach anderthalb Jahren, weil es anderswo Geld, mehr Geld für ihn gab und noch Geld für Union, sonst hätte er ja ablösefrei im Sommer wechseln können, hat ein gewisses Geschmäckle, aber Max Kruse genießt meine volle Sympathie. Ja, nicht mehr ganz Sympathie. Ich bin ein bisschen sauer auf ihn. Warum? Oder enttäuscht von ihm.
Was genau enttäuscht ich?
Er war bei Schlag den Star am Wochenende.
Ja.
Und da gab es Fußballfragen im direkten Duell mit Steven Gätjen. Fußballfragen. Und da wurde die Frage gestellt, wer denn in der 43. Minute das 2:1 im WM-Finale gegen Holland geschossen hat. Ja. Und er wusste nicht, dass es Gerd Müller ist.
Das ist in der Tat eine Bildungslücke. Allerdings ist er ja auch viel jünger als wir beiden. Also ich habe es ja auch selbst.
Ich das weißt du auch. Ich habe 54 auch nicht gelebt. Da weiß ich trotzdem die Torschützen. Ja, so, dass er nicht wusste, wer das Golden Goal geschossen hat 1996 im WM-Finale in London im Wembley-Stadion geschenkt. Da habe ich schon gedacht, vielleicht weiß er das und will es nicht sagen, weil es Oliver Bierhoff ist und seine Nationalmannschaftskarriere nicht ist. Das ist eine Gemeinheit wäre. Ja, aber er hat es tatsächlich nicht gewusst. Ja, also ehrlich gesagt, wer im Fußball lebt und wer den Fußball liebt, muss solche Sachen einfach wissen. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Also Gerd Müller, wenn du also selbst wenn du es nicht erlebt hast, Gerd Müller ist voriges Jahr gestorben. Dieses Tor wurde nun wirklich überall gezeigt und es gibt nicht so viele, die ein Siegtor in einem WM-Finale für Deutschland erzielt haben. Es gibt nur vier Männer, die das geschafft haben. Und das weiß man und vergisst man nicht. Nie in seinem Leben.
Aber Waldi Hartmann, der wusste nicht mal, dass es dieses Spiel gab bei Günther Jauch, Wer wird Millionär, vor ein paar Jahren. Da wurde er als Telefonjoker gefragt, oder war er Telefonjoker, war er in der Sendung? Ich weiß es nicht mehr. Er wusste auf jeden Fall nicht, dass es dieses Endspiel gab.
Sowas verstehe ich nicht. Ich weiß alle Weltmeisterschaften seit 1930. Knopfdruck, du kannst mich nachts anrufen, dann würde ich dir das sagen. Ja. Ich verstehe sowas nicht.
Ich kann es auch nicht verstehen. Das ist wirklich etwas, was man wissen sollte. Auch unabhängig davon, ob man Spieler ist oder Journalist oder überhaupt Fan. Das ist.
Aber ich habe jetzt eine Wissensfrage. Ich glaube, die lösen wir auch nicht auf. Welche Nationalmannschaft hat den aktuellen Weltpokal, den wir kennen, am häufigsten gewonnen?
Das lösen wir nicht auf. Da lassen wir die Hörerinnen und Hörer doch vielleicht mal auf
Facebook. Die eine Hälfte wird es wissen, die andere Hälfte glaubt es zu wissen, ja. Und die andere Hälfte liegt richtig. Das ist echt eine knifflige Frage. Ja. Man muss wirklich auf den Wortlaut meiner Frage achten. Ne? Wer den aktuellen Weltpokal am häufigsten gewonnen hat?
Ein ganz wichtiges Wort da drin. Und das werden sicherlich
du weißt, wohin ich dich verführe.
Natürlich.
Ne? Mit der Frage, ne?
Natürlich. Ja?
Okay.
Natürlich.
Gut.
Obwohl ich hier schon Shampoos getrunken habe.
Ja, aber du hast schon 100 FIFA-Pitch-Podcasts mit mir gemacht. Irgendwas muss da bei dir hängen geblieben sein.
Das stimmt, obwohl wir beiden ja nicht in allen 100 zeitgleich dabei waren.
Mein Geist war immer da bei FIFA-Pitch.
Ja, bei mir auch.
Ist Fever Pitch, da steckt das Pitch schon darin.
Das stimmt. Ja, würde ich sagen, auf die nächsten 100, oder? Also du trinkst ja nicht, aber ich stoße nochmal.
Ja, du trinkst ja weiter, sobald wir hier aufgehört haben, trinkst du ja weiter.
Natürlich,
ja,
die Flasche muss leer. Ich meine, wenn du da nichts trinkst, da kann ich jetzt ja auch nichts.
Ich bleibe bei meinem Kaffee aus der Sport 1 Tasse.
Das ist auch was Schönes.
Ja, aber wir testen jetzt mal, wer den Podcast bis zum Schluss gehört hat. Wer mir die richtige Antwort schickt von unserer kleinen WM-Frage, ja, kommt in die Verlosung für eine Sport 1 Tasse.
Das ist doch was. Wohin soll man das denn schicken? Bei Facebook?
Ja, derjenige wird das ja am besten auf meinem Facebook-Account, Pit Gottschalk, muss er halt finden. Oder bei Twitter, geht auch. Also da gibt es eine Original-Sport-1-Tasse.
Also, wer jetzt noch zugehört hat, der darf das machen und macht das hoffentlich auch. Und ansonsten noch der Hinweis für alle, die den Feverpitch-Newsletter noch nicht abonniert haben. Newsletter.pitgottschalk.de, da kriegt ihr ihn dann 6.10 Uhr werktags.
Nein. Was? Also die Adresse funktioniert noch.
Okay.
Aber ich habe eine neue Heimat
für den Newsletter.
Newsletter.fever-pit.ch. Das ist die neue Adresse. Aber die alte funktioniert auch. Also er wird umgeleitet.
Und da gibt es auch eine Webseite zu, da gibt es dann auch unseren Podcast drauf und alles, was
ihr zu FeverPitch wissen müsst. Fever-pit.ch. Ganz neu.
Also unbedingt drauf surfen. Und das nächste Mal sagen wir das gleich am Anfang, das fragen wir am Anfang dann schon mal ab.
Du lernst nie aus.
Ja,
ne? Das muss man dir alles erklären.
Auch ich lerne nicht aus. Und das ist doch ein gutes Zeichen. Nimm was.
Schönes Wochenende und besauf dich nicht.
Nein, natürlich nicht. Bis dahin. Tschüss.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren geht in die neue Saison. Alles auf Anfang. Erleben wir wieder einen Durchbruch von Max und Red Bull? Wo steht der neue Ferrari und wie wird Lewis letzte Saison im Silberpfeil aussehen? Die Antworten dazu erhaltet ihr bei Kevin im Podcast und bei Wow mit allem, was Sky Sport zu bieten hat. Neben der Formel 1 jetzt auch mit der MotoGP. Endlich sind beide Königsklassen vereint. Ihr könnt mit Wow bei jeder Session und jedem Rennen live dabei sein. Übrigens jetzt auch neben der gewohnt hochwertigen Übertragung, den Behind-the-Scenes-News und den Interviews mit etlichen Bonus-Channels für beide. Ihr seht also, wenn ihr euch Wow zulegt, könnt ihr das ganze Jahr bei allem dabei sein, was in der Formel 1 und MotoGP passiert. Und neben der Formel 1 und MotoGP auch noch in der Formel 2 und Formel 3 und der Moto2 und Moto3. Alles zusammen streamen mit Wow. Alle Infos auf wowtv.de/motorsport.
Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Fever Pitch. Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht's damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. 2 Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.